Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohlendorf. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Ja, wenn es um Gefahren für die Demokratie geht, dann geht es meistens und gerade jetzt, Anfang Februar, so kurz vor den Wahlen, um Extremismus zum Beispiel oder darum, dass wir BürgerInnen das Vertrauen in die Politik verlieren etwa. Was der Demokratie aber auch gefährlich werden kann, fürchten viele, ist Geld. Die Demokratie und die Finanzmärkte, das ist ein wirklich schwieriges Verhältnis. Muss die Demokratie sich an die Spielregeln der Finanzmärkte halten oder die Märkte an die Spielregeln der Demokratie? Sollten wir die Finanzwirtschaft regulieren? Kann man das überhaupt? Und wenn ja, wie? Über diese Fragen wird viel und heftig diskutiert und das geht auch schon echt lange hin und her. Kurz Recap, seit den 80er Jahren wurden für die Finanzmärkte mehr und mehr Regeln abgebaut, Deregulierung also, das Ziel Wirtschaftswachstum. Dann kam die globale Finanzkrise, das war so 2007 bis 2009 und dann die Eurokrise. Da wurde dann wieder super heftig gestritten, ob man nicht doch mehr Regeln braucht, also eine Re-Regulierung. Aber daraus wurde wohl nicht wirklich was, lernen wir gleich.
Man könnte auch sagen, die Politik hat vor den Finanzmärkten kapituliert. Das Finanzkapital hat seine Interessen durchsetzen können, sodass keine wirkliche Re-Regulation stattgefunden hat. Die Gesetzmäßigkeiten der Finanzmärkte sind mit der Selbstgesetzgebung nicht vereinbar. Das ist Fremdherrschaft, das ist kein Primat der Politik und keine Demokratie. Kann man sich es leisten zu sagen, wir können die Märkte nicht regulieren und verzichten darauf angesichts der ökologischen Krise?
Ja, und dann kommt auch noch die Ökologie dazu. Ihr merkt es schon, Fragen über Fragen, eine wichtiger als die andere und alles hängt irgendwie zusammen. Aber keine Sorge, wir dröseln das jetzt auf, beziehungsweise Andreas Fisan macht das für uns. Er erklärt uns gleich das Verhältnis zwischen Demokratie und den Finanzmärkten, welche unterschiedlichen Ansichten es dazu gibt in der Theorie und wo wir jetzt stehen. Und für die, die zu Zeiten der Finanzkrise noch zu jung waren, um sich zu erinnern, und auch die, die das einfach nicht mehr so auf dem Schirm haben, ist ja schon ein Weilchen her, gibt er erstmal noch einen guten, knackigen Rückblick, was da damals so los war. Ja, ganz kurz noch die wichtigen Infos zum Vortrag, wie immer. Andreas Fisan ist Professor für öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht und Rechtstheorie an der Universität Bielefeld. Er hat außerdem im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC mitgearbeitet und ist immer noch als Jurist für das globalisierungskritische Netzwerk tätig. Das noch zur Einordnung. Sein Vortrag heißt »Demokratische Selbstbestimmung und Finanzmärkte«. Gehalten hat er ihn am 1. Juli 2024 und zwar im Rahmen der Ringvorlesung »Finanzen, Staat, Digitalisierung und Demokratie«. Veranstaltet wurde die vom Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der TU Darmstadt in Kooperation mit dem Projekt IFIN und Demokratie am Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung. Das ist ein Forschungs- und Kompetenznetz, unter anderem gefördert vom Land Hessen und der TU Darmstadt. So, und jetzt Andreas Fisan für euch.
Dankeschön. Herzlich willkommen und ich freue mich, hier zu sein. Demokratische Selbstbestimmung und Finanzmärkte ist mein Thema. Ich habe erstmal aufgeschrieben, was wir vor 15 Jahren, diejenigen, die politisch interessiert waren, eigentlich so mehr oder weniger kannten. Da waren bestimmte Begriffe relativ klar. Strukturierte Papiere kannte man oder Derivate. Das war ein Oberbegriff für Finanzmarktpapiere, die absicherten, Versicherungen darstellten, Ausfallversicherungen und sowas. Dann Leerverkauf. Relativ viele Leute konnten erklären, wie ein Leerverkauf funktioniert. Ein Leerverkauf ist die Wette darauf, dass die Börsenkurse fallen und man mit diesen Börsenkursen, die fallen, auch noch Gewinne macht. Man kannte die verschiedenen Großfonds, die existieren in ihren Unterschieden, Hedge, REIT, Private Equity Fonds, die sozusagen die Diskussion bestimmten und überlegt wurde, wie man sie kontrollieren kann. Man wusste, was Over-the-Counter heißt, OTC-Geschäfte, welche die nicht unter die Banken- und Versicherungsregulation fallen, sondern eben eigentlich unterm Ladentisch standfinden. Aber was heißt Over-the-Counter? Was die Tobin-Ticks war, wussten sehr viele, die Aktientransaktionssteuer, die von Herrn Tobin erfunden wurde und von ATTAC vor allen Dingen gefordert wurde. Man sollte die Finanzmärkte regulieren und entschleunigen über eine Steuer, die ist in minimalem Maße auch erhoben worden, immer mal wieder neu in der Diskussion, aber dann auch wieder vergessen worden. Man kannte die Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch, die drei großen Ratingagenturen aus den USA, auch mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Ich musste auch erst wieder nachgucken, wie sie alle nochmal hießen. Basel I und Basel II waren die Regulationen. Basel III gibt es inzwischen auch, die der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, eine interne Arbeitsgruppe der Zentralbanken, erlassen hatte über Mindestkapitalstöcke, die gehalten werden müssen und vieles andere. Der Basel I waren so 73 Seiten, Basel II schon 350 Seiten, Basel III weiß ich gar nicht mehr. Das kannten alle, es ist mehr oder weniger aus der Diskussion verschwunden. Was war noch mal passiert? 2007 gab es die Subprime-Krise. Die Banken in den USA hatten Häuslebauern Kredite gegeben, günstige Kredite, aber die waren nicht ausreichend abgesichert. Man hatte darauf gewettet, dass die Preise für Häuser immer steigen, was irgendwann dann nicht mehr der Fall war. Und auf einmal gerieten die Häuslebauer oder Eigenheimbesitzer in Finanzierungsschwierigkeiten und mit ihnen die Banken. Und dann eben nicht nur die amerikanischen Banken, die diese Kredite vergeben hatten, sondern über Derivate in alle Welt verteilt hatten. Also die Kredite wurden gebündelt, als Bündel weiterverkauft, abgesichert nochmal, die Absicherungen wurden nochmal weiterverkauft, sodass sich das wunderbar in die ganze Welt verteilt hatte. Es gab die Finanzmarktkrise in der Folge, weil eben die Banken in Refinanzierungsschwierigkeiten gerieten und der Startpunkt oder das äußere Anzeichen für diese Finanzmarktkrise war die Pleite der Lehman Brothers Bank, der dann andere Pleiten folgten. In Deutschland ging die Hypo Real Estate Pleite, eine bayerische Bank, die, wie man ahnt vom Namen her, auch im Immobiliengeschäft vor allen Dingen tätig war. Der Staat hat sie dann aufgekauft oder sagen wir mal den Hauptaktionär rausgekauft und die anderen Aktionäre verpflichtet, ihre Anteile zu verkaufen, natürlich unter dem Preis, den sie mal bezahlt hatten. Also sozusagen eine kalte Enteignung war das, eine Enteignung, die nach dem Aktiengesetz ging und nicht etwa nach Artikel 14 oder 15 Grundgesetz, was ja auch noch möglich gewesen wäre, möglicherweise. Es folgt sozusagen die Finanzkrise, oder das war das äußere Anzeichen der Finanzkrise. Die Finanzinstitute gerieten in Schwierigkeiten, mussten gerettet werden. In der Bundesrepublik sinkt daraufhin auch die Wirtschaftsleistung, oder nicht nur in der Bundesrepublik, sondern eigentlich in Europa und USA sinkt die Wirtschaftsleistung in der Bundesrepublik um 5%. Das war bisher völlig unbekannt und ist nachher auch erstmal nicht wieder aufgetreten. Also richtiger Einbruch des Bruttoinlandsproduktes. Die Bundesregierung reagierte auf diese Wirtschaftskrise, die dann natürlich auch ausgerufen wurde, Rezession mit der berühmten Abwrackprämie auf Autos. Die Kurzarbeit, die meisten kennen noch die Abwrackprämie, erkläre ich jetzt nicht. Die Kurzarbeit wurde eingeführt und einem Konjunkturprogramm von 80 Milliarden aufgelegt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, was auch eigentlich ganz gut gelang. Auf die Wirtschaftskrise und auf die Finanzkrise folgte die nächste Krise, nämlich die Krise der Staatsschulden. Sie wuchsen gewaltig in der Bundesrepublik, also zwischen 2006 habe ich jetzt die Zahlen rausgesucht, und 2012, die wuchsen in der Bundesrepublik von 70% auf 87% des Bruttoinlandsproduktes. Höchstgrenze nach den Maastricht-Verträgen der Europäischen Union sind die berühmten 60%. Aber andere Staaten hatten da ganz andere Zahlen. Die Schulden in Griechenland wuchsen von 97% auf 181% und in Irland von 29% auf 110%. Insgesamt sprach man von den Piggies-Staaten, die hoch verschuldet waren, deutlich über dem Niveau lagen, was die Maastricht-Verträge erlauben. Piggies bedeutet, war dann Portugal, Italien, Griechenland, Irland und Spanien. Das waren die wesentlichen Schuldnerländer. Im Zentrum stand allerdings Griechenland. Die Bundesrepublik hat zur Finanzmarktstabilisierung, zum Auffangen der Wirtschaftskrise, den Finanzmarktstabilisierungsfonds eingerichtet, SOFIN, abgekürzt, mit einem Budget von 303 Milliarden. Das war so ungefähr das, was auch der Bundeshaushalt in dem Jahr ausmachte. Diese 303 Milliarden wurden zur Verfügung gestellt, um Banken zu retten, bei Krediten einzuspringen. Auch die Commerzbank musste unterstützt werden. Also da war richtig Zunder in der Angelegenheit. Auf europäischer Ebene gab es den ESM, den EU-Stabilitätsmechanismus. Das war auch ein Fonds mit einer Kapazität von 700 Milliarden Euro. Und den richtigen Abschluss, würde ich sagen, also der Unsicherheit, hat die EZB gegeben. 2012 hat Mario Draghi, ehemaliger Ministerpräsident in Italien, damals EZB-Vorsitzender, gesagt, whatever it takes, sollte heißen, was immer es auch kostet, wir kaufen jetzt die Anleihen von den hochverschuldeten EU-Staaten, also den Piggy-Staaten. Warum? Die Finanzmärkte hatten auch angefangen, gegen diese Staaten zu spekulieren. Und natürlich bei Hochverschuldung gibt es einen Aufschlag auf die Neuverschuldung, auf neue Kredite, die von den Staaten aufgenommen werden sollten. Mit dem Ergebnis, dass die sich nicht mehr refinanzieren konnten oder dass zur Debatte stand, können die sich überhaupt refinanzieren, ihre Haushaltsdefizite ausgleichen, einen vernünftigen Haushalt noch aufstellen. Und das veranlasste die Banken nun wieder auch noch dagegen zu spekulieren, also auf die Pleite der Staaten zu spekulieren. Und dann kam Draghi und sagte, whatever it takes, wir kaufen die Anleihen auf. Soweit, vielleicht so gut. Jetzt kommt das, was mit der Demokratie was zu tun hat. Eingerichtet wurde dann, insbesondere mit Blick auf Griechenland, aber auch auf die anderen Pigis-Staaten, die sogenannte Troika, die dann ein bisschen nachher umbenannt wurde, weil man den Eindruck hatte, das hätte so einen pejorativen Beigeschmack. Aber das Prinzip blieb gleich. Die Troika bestand aus der EZB, einem Vertreter der EU-Kommission oder Vertretern der EU-Kommission und des IWF, des Internationalen Währungsfonds. Und die Troika sagte nun, wir setzen uns hin und vergeben die Kredite an die hochverschuldeten Staaten, um die abzusichern, nur gegen bestimmte Reformen, wie das dann so schön hieß, die diese Staaten durchführen sollten. Was waren die Reformen, die durchgeführt werden sollten? Das waren Reformen, die außerhalb meistens der Kompetenz der Europäischen Union standen, obwohl jetzt hier zwei EU-Institutionen wesentlich das Sagen hatten. Dazu gehörte die Privatisierung staatlicher Betriebe, der Umbau der Rentenversicherung, ganz sicher nicht mehr EU-Kompetenz. Privatisierung auch nicht, Eigentum steht im EU-Vertrag, ist Sache der Mitgliedstaaten. Lohnsenkungen, also Eingriff in die Tarifautonomie in den Staaten, verbunden mit dem Abbau von Arbeitnehmerschutz, der Abbau von Beschäftigten im Staatsdienst. Es wurde dann gefordert, die Einführung einer Schuldenbremse. Deutschland war vorweggegangen, die Schuldenbremse ist gerade wieder vergleichsweise aktuell geworden mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Während der Maastricht-Vertrag ja vorsieht, dass die Staaten eine Neuverschuldung von 3% höchstens aufnehmen dürfen, hat sich die Bundesrepublik ins Grundgesetz geschrieben, 2012 eine Neuverschuldung für den Bund von 0,165%. Und die Länder dürfen gar keine Schulden mehr neu aufnehmen in normalen Situationen. Das war die Frage, die dem Bundesverfassungsgericht ja vorgelegt wurde. War das eine normale Situation? Das hat die Bundesrepublik zuerst gemacht und Sie wissen, die Bundesrepublik ist einer der mächtigen Spieler in der Europäischen Union. Die haben dann versucht, die anderen Staaten auch dazu zu bewegen, über einen entsprechenden Vertrag Schuldenbremsen, die schärfer waren als die Kredithöchstgrenze nach den Maastricht-Kriterien, in ihre Verfassungen zu schreiben. Das ist zum Teil geschehen, zum Teil wurde es in einfachen Gesetzen verhandelt, zum Teil ist gar nichts passiert. So richtig interessieren tut das keinen mehr, wenn ich so meinen Eindruck vermitteln darf. Was ist gleichzeitig passiert? Wenn die Troika diese Maßnahmen angeordnet wurde, wurden manchmal die Parlamente gefragt, aber im Grunde blieb dem Parlament nichts übrig, als zuzustimmen. Es gab also im Grunde eine Entmachtung der Parlamente. Diese drei Institutionen haben sich an die Stelle von Regierungen erstens und dann an die Stelle von parlamentarischen Entscheidungen und demokratischen Entscheidungen gesetzt und eigentlich eine Politik verordnet. Und ganz extrem war das in Griechenland und Italien, vor allem in Griechenland. In Griechenland und Italien wurden jeweils die Ministerpräsidenten zum Rücktritt gezwungen, mehr oder weniger. in Griechenland Papandreou, der gesagt hat, ich will mich diesem Diktat nicht beugen, von der PASOK, der Sozialdemokratischen Partei in Griechenland, die danach sehr an Bedeutung überhaupt verloren hat. Und in Italien Berlusconi, kann man sagen, um den war es vielleicht nicht so schade. Der geistert ja immer noch als Zombie da durch die Politik. Aber dass sozusagen die EU und die Institutionen so viel Druck ausüben konnten, dass Ministerpräsidenten zurücktreten, weil die Politik ihnen nicht passte, war schon ein demokratisches Unding, was eigentlich zu einem Aufschrei hätte führen müssen, aber mehr oder weniger so hingenommen wurden. Die beiden wurden, also Papandreou und Berlusconi, wurden ersetzt durch Papademos und Monti, sogenannte Expertenregierungen, die dann Ordnung auf den Finanzmärkten durchsetzen sollten. In Griechenland gab es eine Neuwahl mit dem Ergebnis, dass Syriza, eine linke sozialistische Partei, die relativ neu gegründet war, stärkste Partei wurde und die Regierung stellte. Dann kam die EZB oder die Troika und hat gesagt, zunächst die Troika hat gesagt, ihr müsst eine von diesen oder viele von diesen verschiedenen Maßnahmen durchführen. Syriza hat Nein gesagt, die Troika hat wieder gesagt, ihr müsst aber. Syriza hat gesagt, wir machen eine Volksabstimmung. Und es gab eine Volksabstimmung in Griechenland, bei der gegen, mit großer Mehrheit gegen die Verordnungen der Troika gestimmt wurde. Die Griechen haben gesagt, nee, den Mist wollen wir nicht. Darauf hat die EZB das Bargeld gekürzt oder verknappt. Also man kriegte kein Geld mehr am Bankautomaten, das ist so anders ja schwierig. Und darauf ist Syriza eingeknickt. Und Varoufakis ist relativ bekannt geworden, hat noch einen Kampf gegen Schäuble vor allen Dingen in der EU-Kommission geführt, ihn aber verloren. Mit dem Ergebnis am Ende wurde dann Syriza auch abgewählt. Ein Beispiel dafür, dass der Crash an den Finanzmärkten zum unmittelbaren, oder mehrere Beispiele, mehrere Gesichtspunkte, wie der Crash an den Finanzmärkten zum unmittelbaren Problem für die Demokratie wird. Die Regierung wurde ausgewechselt, der Inhalt wurde bestimmt gegen das Parlament oder das Parlament wurde gezwungen und eine Volksabstimmung wurde schlicht und einfach ignoriert und gesagt, haben wir nichts mit zu tun, ihr macht, was wir wollen. Meines Erachtens demokratisch ausgesprochen problematisch. Was dann natürlich diskutiert wurde, ist, das darf auf keinen Fall mehr wieder passieren. Wir müssen die Finanzmärkte re-regulieren. Warum re-regulieren? Weil vor 1980, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1918 doch ein relativ reguliertes Finanzmarktsystem und Marktsystem in Westeuropa und den USA existierte. Bekannt ist die Vereinbarung von Bretton Woods, die feste Wechselkurse zwischen den Staaten vereinbart hatte, die auch noch vom Goldstandard abgesichert wurde. Die wurde 1973 aufgegeben. Man kam nicht mehr hinterher sozusagen. Aber es gab eben auch unterschiedliche Formen der Kapitalmarktkontrollen und der Kapitalmarktregulation. Dazu gehört die Verzinsung von Einlagen auf ausländischen Konten, also Genehmigungspflicht bei Einlagen auf ausländischen Konten. Der Erwerb indischer Wertpapiere durch Gebietsfremde musste genehmigt werden. Es gab die Genehmigungspflicht bei Pensionsgeschäften oder Pensionsfondsgeschäften, beim Verkauf inländischer Wertpapiere an Gebietsfremde, also der Außenhandel von Wertpapieren wurde reguliert. Die Aufnahme von Krediten im Ausland gehört auch dazu. Oder eine Veränderung der Terms of Payment, verstanden als vorgesorgene Einzahlung und verzögerte Auszahlung. Es gab zeitweilig die Kapitalertragssteuer, also die Couponsteuer für Gebietsfremde, die inländische Wertpapiere erwarben. Also es war sozusagen eine Abschottung gewissermaßen der Märkte. Es gab Mindestreservepflichten auf die Einlagen Gebietsfremder für die Banken und eine Bar-Depotpflicht für die Aufnahme von Auslandskrediten, die damit verteuert wurden. Ich will das jetzt alles nicht erklären, kann das auch gar nicht unbedingt alles erklären. Sind nur Beispiele für eine doch Fülle von Regulationsmaßnahmen, die vor der Liberalisierung in den 80er Jahren stattfindet. Habe ich schon gesagt, 1973 wurde Bretton Woods aufgegeben und seit 1980 gab es eine kontinuierliche Deregulierung der Kapitalmärkte. Warum? Weil die Kapitalverkehrsfreiheit in den europäischen Verträgen neben den anderen Grundfreiheiten, die im EU-Vertrag vorgeschrieben sind, erstens verpflichtet auf Liberalisierung, das heißt auf Deregulierung, und zweitens auch noch vorschreibt, dass eine Re-Regulierung nur einstimmig erfolgen kann. Also es gibt nur eine Richtung der gesetzgeberischen Entscheidungsmöglichkeiten. Die ging in Richtung Liberalisierung oder Deregulierung. Eine gewisse Liberalisierungsspitze hat 2001 stattgefunden. Da wurde die sogenannte OGAF-Richtlinie geändert. Das führte dazu, dass Deutschland das Investmentmodernisierungsgesetz verabschiedete. Müntefering, damals SPD-Vorsitzender, nannte diese Fonds, Hedgefonds, Rightfonds und Private Equity Fonds, Heuschrecken. Das Investmentmodernisierungsgesetz kann man beschreiben als ein Gesetz, das die Heuschrecken anlockte, weil bestimmte Geschäftspraktiken, die typisch für diese großen Fonds sind, nämlich andere Unternehmen aufzukaufen, zu zerschlagen, weiterzuverkaufen, erst überhaupt möglich wurden durch dieses Investmentmodernisierungsgesetz. Also das war so eine gewisse Spitze dieser Liberalisierung, Deregulierung der Finanzmärkte. Die NGOs forderten dann nach der Krise ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe auch wieder ein paar aufgeschrieben. Das Verbot von Leerverkäufen, das Verbot der undurchsichtigen Verbriefung von Kreditforderungen, das Verbot von Hedge, Private und Equity Fonds, das Verbot von Krediten, die ausschließlich der Spekulation dienen, die Tobin-Tax, die Rückkehr zum Trennbankensystem, ganz wichtiger Punkt. Die gab es sowohl in den USA als auch in europäischen Staaten. Banken, die mit Kunden Geschäfte abwickelten, um beispielsweise deren Häuser zu finanzieren, sollten getrennt werden von den Spekulationsgeschäften der Banken. Das war eine Zeit lang auch gang und gäbe und wurde, ich glaube, in den USA von Carter aufgelöst. Da sollte man zurückkehren. Ein neues System fester Wechselkurse auf der Grundlage internationaler Kooperation. Die Schaffung öffentlicher rechtlicher Ratingagenturen. Die Ratingagenturen hatten natürlich dadurch, dass sie die Griechenland und die anderen Staaten nun abwerteten, als unsicher deklarierten, damit zu tun, dass besonders hohe Zinsen verlangt wurden. Eine öffentliche Kontrolle der Banken und durch öffentliches Eigentum und Kapitalverkehrskontrollen. Da hatte ich Beispiele aufgeschrieben, wie sowas funktioniert hatte, bevor diese Liberalisierung stattgefunden hat. Es ist dann auch was passiert in Europa. Die EU hat ein paar Gesetze gemacht. Man muss aber sagen, dass diese Gesetze, wenn man das ein bisschen kritisch sieht, keine wirkliche Trendwende gebracht haben, sondern sie waren im Wesentlichen darauf ausgerichtet, nicht die Märkte zu regulieren, zu re-regulieren, sondern die Markttransparenz zu erhöhen, mit dem Glauben, dass die Märkte das schon alleine auf die Reihe kriegen. Es gab die Entwicklung von Basel I zu Basel III. Da wurde die Kernkapitalquote, was die Banken vorhalten müssen, von 8% auf 10,5% bis 13%, da ist so ein Konjunkturpuffer mit drin, erhöht. Die Fachleute streiten darüber, ob das jetzt dann ausreichend ist oder nicht. So als Laien erscheint mir das erstmal relativ wenig, aber da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich will es nur darstellen. Die Finanzaufsicht wurde von der Europäischen Bankenaufsicht zur EZB übertragen. Auch das wurde sehr kritisch betrachtet, weil gesagt wurde, der Bock wird da zum Gärtner gemacht. Die EZB kann nicht gleichzeitig die Aufsicht sein und die oberste Bank sozusagen. Es wurde einige Richtlinien und Verordnungen erlassen. Ich will eine vorstellen, die alternative Investmentfonds-Richtlinie. Die hört sich jetzt so an, als würden dann diese Fonds, die ich eben angesprochen habe, Private Equity und Hedgefonds, kontrolliert und möglicherweise in ihren Geschäften beschränkt. Stimmt aber nicht. Es war dann die alternative Investmentfonds-Manager-Richtlinie eigentlich, die vorschrieb, dass die Manager, die da von solchen Fonds eingestellt werden und die Vorstände, auf ihre Zuverlässigkeit geprüft würden und ein Mindestkapital mit einbringen mussten oder Mindestkapital zur Verfügung stellen mussten. Auf die Zuverlässigkeit wird in Deutschland jeder Mensch geprüft, der eine Kneipe aufmachen will. Das steht im Gaststättengesetz. Das haben die auch in dieses Investmentfonds-Manager-Gesetz geschrieben. Also mehr oder weniger eine Regulation, die nicht besonders stark war. Man könnte auch sagen, die Politik hat vor den Finanzmärkten kapituliert. Das Kapital, das Finanzkapital hat natürlich hohen Einfluss und hat seine Interessen durchsetzen können, sodass keine wirkliche Re-Regulation der Finanzmärkte stattgefunden hat. Was ist heute? Das war ja erstmal nur Geschichte, neues Thema. Ich habe einige Zitate aufgeschrieben. Die Finanzmärkte haben mit einer generellen Ausweitung der Risikoaufschläge auf die vorzeitigen Neuwahlen in Frankreich reagiert. Ganz aktuell, nach der Europawahl, hat Macron Neuwahlen angeordnet. Die Finanzmärkte haben reagiert. Die FAZ schreibt, Finanzmärkte reagieren wenig beeindruckt auf Eskalation in Nahost. Auch hier die Finanzmärkte reagieren wieder. Telepolis, die Finanzmärkte fordern von der Ukraine Wiederaufnahme von Zinszahlungen. Auch wieder die Finanzmärkte fordern irgendwas. Und dann die Basler Kontobank, die Finanzmärkte reagieren wieder auf die rollende Omikron-Welle. Und dann die Süddeutsche Zeitung, auch ganz aktuell vom 26. Juni. Warum Regierungen wieder vor den Märkten zittern? Wenn man sich diese Überschriften anguckt, kann man eine Sprachanalyse machen. Machen Juristen ja gerne, bin auch meistens anders. Dann erscheinen die Finanzmärkte ja als handelndes Subjekt. Die Märkte sind die, die reagieren, die fordern, die einfordern. Wie kann man das eigentlich verstehen? Noch weitere Meldungen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Brexit-Krise. Die Regierung hat den Wählern eigentlich Steuersenkungen versprochen, aber die Finanzmärkte fürchten trotzdem die Staatsschulden, die infolge des Brexit wachsen. Die Zinsen für die Staatsanleihen steigen, das Ähnliche, was auch in Griechenland passiert war. Die Notenbank greift ein, aber die Premierministerin Liz Truss, die Premierministerin mit der kürzesten Verweildauer an der Spitze, da musste zurücktreten. Und jetzt noch ein Zitat vom Bärenberg, Chefökonom, der heißt Schmieding. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Regierungen weltweit schon lange vor einer Eskalation vor den Finanzprofis einknicken werden und Wahlgeschenke streichen, Ausgaben kürzen, Steuern erhöhen. Ob es nicht undemokratisch ist, wenn Anlagehäuser staatliche Politik gewissermaßen diktieren? Wer am Markt Schulden aufnimmt, muss sich nach dem Markt richten, sagt der Chefökonom. Er hatte also gesagt, was da in Griechenland passiert ist, was in Italien passiert ist, war völlig in Ordnung. Was jetzt passiert, dass im Vorgriff auf die Wahlen in Frankreich und auf den Brexit Regierungen wieder zurücktreten müssen oder Kürzungen vornehmen müssen, die sie eigentlich nicht vornehmen wollen, das sei völlig in Ordnung. Stellt sich dann natürlich die Frage, sind die Märkte eigentlich das Subjekt? Und natürlich sind Märkte kein Subjekt, sondern Märkte sind ja erstmal nur Plätze, wo Tauschgeschäfte stattfinden. Wie können die eigentlich Subjekt sein, die etwas fordern? Worum geht's? Also es sind Banker, Versicherer, Börsianer, die eigentlich die handelnden Akteure sind. Wenn man nicht systemtheoretisch denkt, sondern auf handelnde Akteure guckt, dann muss man die ins Auge fassen, überlegen, was die eigentlich machen und fragen, was treibt die eigentlich an? Was sind deren Motive möglicherweise? Und das finde ich jetzt auch wieder interessant. Der Chef des IFO-Instituts hat 2010 oder so ein Buch rausgegeben, das hieß Casino-Kapitalismus. Und er hat versucht, diese Finanzkrise als Form eines Kapitalismus darzustellen. Hört sich ja erstmal sehr kritisch an, der wie ein Casino funktioniert, wo aus Geld mehr Geld gemacht wird. Das stimmt natürlich auf den Finanzmärkten. Aber offensichtlich das in die Hose gehen kann, weil die Akteure spielsüchtig werden. Da steckt er dahinter, wenn das wie ein Casino ist. Viele andere haben gesagt, nicht nur den Herrn Neckel, den ich hier zitiert habe, Gier ist eine Systemeigenschaft im Finanzsektor. Also die Frage ist, werden die durch Gier getrieben? Ist Gier die Motivation, die hinter allem steht? Das war eine relativ verbreitete Vorstellung. Ich würde sagen, nein, stimmt nicht. Die Finanzmarktakteure sind eher getriebene Leute, die eigentlich den Gesetzmäßigkeiten der Finanzmärkte gehorchen müssen und natürlich auch gehorchen. Also Geld muss arbeiten, es muss sich vermehren. Das ist sozusagen Grundgesetz in einer kapitalistischen Wirtschaft. Das Kapital muss sich verzinsen, könnte man auch sagen. Und wer dann als normaler Unternehmer nicht mithalten kann bei der Konkurrenz, der geht halt pleite. Heißt, eine Marktwirtschaft, eine konkurrenzgetriebene Marktwirtschaft muss wachsen. Das ist auch vor der ökologischen Dimension ein Problem, aber hier auch möglicherweise für die Finanzmärkte. Und man kann nicht aussteigen aus dem Wachstum. Das heißt, die Politik Wenn kein Wachstum stattfindet, sinken die Staatseinnahmen und das ist ein Problem, immer ein Legitimationsproblem für die Regierung. Bei der Finanzwirtschaft, hatte ich eben schon gesagt, es funktioniert tatsächlich wie im Casino. Aus Geld wird mehr Geld, ohne dass zwischendurch irgendwas produziert wird. Aber die Verzinsung muss natürlich auch stattfinden. Diejenigen, die da Geld anlegen in Aktien, vielleicht haben einige von Ihnen welche, ich habe zum Beispiel auch welche, die hoffen natürlich und erwarten, dass die Aktien am Ende mehr wert sind als vorher, dass die Zinsen gestiegen sind. Also da gibt es sozusagen Spielregeln, die eingehalten werden müssen, Gesetzmäßigkeiten, die von der Wirtschaft eingehalten wird und die von den Aktienmärkten als alternative Form der Investition oder als eine Form der Investition natürlich auch eingehalten werden müssen. Natürlich kann sich dann daraus für einzelne Börsianer eine Spielsucht entwickeln. Oder man kann auch sagen, man kann die Gesetzmäßigkeiten so internalisieren, dass es eine Gier wird. Also man kann sozusagen mit Habitus, mit Bourdieu argumentieren. Müssen wir aber gar nicht vertiefen. Entscheidend ist, am Grunde stehen, glaube ich, Gesetzmäßigkeiten, sodass diese Menschen nicht von Natur aus gierig sind, sondern allenfalls gierig gemacht werden. Man könnte das auch so formulieren, im Großen und Ganzen hängt dies aber nicht vom guten oder bösen Willen der einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht das immanente Gesetz der kapitalistischen Produktionsweise dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz gelten. Man ahnt, wer das geschrieben hat, Karl Marx im Kapital, und auch das zweite Zitat ist daraus: Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikation der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten. Damit sagt er ja nichts anderes, das ist nicht sozusagen diese Verwerflichkeit der Menschen, die da agieren, sondern sie agieren als Funktionsträger. Die Börsianer sind Funktionsträger von Eigengesetzlichkeiten dieser Art des Wirtschaftens, der Notwendigkeiten auf den Börsen in bestimmter Weise zu handeln. Nochmal kurz, nicht die Gier oder Spielsucht, sondern die Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie sind das Entscheidende. Jetzt kann man trotzdem natürlich fragen, mit Schmieding, hat er recht, wer am Markt Schulden aufnimmt, muss sich nach dem Markt richten? Oder, wie die Kanzlerin Merkel das formuliert hat, wir brauchen eine marktkonforme Demokratie. Was dann doch relativ kritisch beäugt wurde, der Widerspruch in sich. Entweder ist es marktkonform oder Demokratie. Merkel hat es zusammengebracht. Wenn man Schmieding folgt, würde man sagen, sie hat aber doch recht gehabt. Die Demokratie muss sich den Märkten anpassen. Da müssen wir natürlich überlegen, was ist denn eigentlich Demokratie? Das war ja unser Thema. Am Anfang waren die empirischen Beispiele, dass die Gesetze der Finanzmärkte oder die Spielregeln der Finanzmärkte im Gegensatz zur Demokratie kommen können. Jetzt brauchen wir sozusagen die Frage, was ist denn eigentlich Demokratie? Muss die nicht marktkonform sein? Ich will zwei Begriffe der Demokratie entgegensetzen gewissermaßen. Den Begriff der Aufklärung, dann ist es die Selbstgesetzbindung und Rückbindung allgemein verbindlicher und wirkender Entscheidungen an die Adressaten der Entscheidung. Man könnte auch sagen, das ist der emanzipatorische Begriff der Demokratie, der, sagen wir mal, in der allgemeinen Sprache relativ verbreitet ist und so verstanden wird als Selbstbestimmung, Selbstgesetzgebung. Dazu gleich noch ein paar Zitate. Dann gibt es aber die Gegenaufklärung oder der juristische Begriff der Demokratie, der aber auf der Gegenaufklärung kommt. Demokratie ist die Legitimation von Herrschaft durch Wahlen. Der ehemalige Verfassungsrichter Böckenförder hat diese Theorie vertreten oder durch Akklamation, und das ist der Ursprung, Karl Schmidt, der Kronjurist der Nazis, wie Ernst Bloch ihn genannt hat, hat dies grundlegend so formuliert: Die Herrschaft wird übertragen vom Volk auf eine Herrschaftsinstitution, die Regierung. Sie kennen vielleicht noch diesen berühmten Ausspruch, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, aber sie geht nicht wieder zurück. Das ist sozusagen die Theorie davon. Dieser hierarchische Begriff der Demokratie, mein Kollege Gusi nennt ihn immer den katholischen Begriff der Demokratie, ist eine relativ verbreitete Auffassung. Demokratie wird durch Wahlen, ist durch Wahlen übertragene Herrschaft, zunächst mal auf das Parlament. Und vom Parlament geht sie dann über Legitimationsketten bis zum Sachwalter, der Gesetze ausführt, also vom Parlament auf den Kanzler und vom Kanzler oder der Kanzlerin auf den Zollbeamten in Cuxhaven, der ihre Tasche durchwühlt, wenn sie aus Helgoland wiederkommen. Das letzte zollfreie Bastion in der Europäischen Union. Das ist die Legitimationskette, ist die eine Seite. Und dann gibt es die sachliche, innerliche Legitimation, aber auch durch das Parlament, das Gesetze erlässt und damit den Zollbeamten in Cuxhaven steuern will. Herrschaft ist dann aber gleichzeitig auch die Ausübung von Staatsgewalt. Es geht also um die Ausübung von Staatsgewalt und das wird direkt aus Artikel 20 Grundgesetz abgeleitet. Alle Staatsgewalt, hatte ich eben schon gesagt, geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. In Abstimmungen nur auf Länderebene, aber in Wahlen auch auf Bundesebene. Es wird also die Staatsgewalt legitimiert, während nach diesem Demokratiebegriff die Wirtschaft, die Banken, das Finanzkapital als private gelten, die eben nicht deren Aktion, deren Handeln nicht der Legitimation bedarf. Auf den ersten Blick jedenfalls sind sie jenseits der Demokratie. Aber gleichzeitig ist wird der Staat als souverän gedacht, als derjenige, der eigentlich die Entscheidungen trifft. Ursprung dieser Auffassung der Staatssouveränität ist Jean Bodin aus dem 16. Jahrhundert. Der Begriff der Souveränität beinhaltet die absolute und dauernde Gewalt eines Staates, die im Lateinischen Majestas heißt. Souveränität bedeutet höchste Befehlsgewalt. Die Staatsgewalt ist dann absolut und souverän, wenn sie nur dem göttlichen Gebot und dem Naturrecht unterworfen ist oder wenn sie nur von den Wahlen des Volkes abhängt, würde man heute sagen. Damit hätte man trotzdem ein Problem. Die Finanzmärkte müssten der Macht des Staates unterworfen werden. Allerdings wäre es nicht unbedingt ein demokratisches Problem, sondern ein Problem der Souveränität. Ist der Staat eigentlich gegenüber den Märkten, die da fordern und reagieren, souverän? Zweites Problem, nach dem hierarchischen Begriff der Demokratie müssten die Amtswalter durch Legitimationsketten legitimiert sein. Das heißt, ihre Entscheidung und ihre Ernennung muss direkt auf das Parlament zurückgeführt werden und sie müssen weisungsabhängig sein. Da gibt es aber ein paar Instanzen, die eben nicht weisungsabhängig sind, aber trotzdem entscheiden. Und bei den Juristen eigentlich ist das Problem ungelöst, aber bekannt. Das Grundgesetz sah vor 1992, also normierte, der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Durch einfaches Gesetz wurde geregelt, dass die unabhängig sein soll. Das heißt, sie ist Weisungen der Regierung nicht unterworfen und sie hat durchaus eine der Regierungspolitik konträre Politik gemacht. Helmut Schmidt hat sich mit der Bundesbank gefetzt um die Frage, wie hoch der Zins sein soll. Wenn man die Arbeitslosigkeit senken will, kann man die Zinsen nicht hochhalten. Das hat die Bundesbank aber gemacht gegen die Regierungsvorstellungen. Er hat sie deshalb dieses Gesetz trotzdem nicht gestrichen. Aktuell ist es im Grundgesetz anders. Das wurde geändert, um die EZB zu ermöglichen. Der Bund errichtet eine Währungs- und Notenbank als Bundesbank. Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorherigen Ziel der Sicherung der Preisstabilität verpflichtet ist. Das erste demokratische Problem ist, dass hier das deutsche Grundgesetz sozusagen die Bedingungen setzt, unter der eine europäische Zentralbank gegründet werden kann, nämlich sie muss unabhängig sein. Die Franzosen waren durchaus anderer Meinung, ein demokratisches Problem. Man müsste das ja abstimmen. Die haben sich dann darauf eingelassen und die EZB ist wieder unabhängig. Das heißt, sie ist unabhängig auch von Weisungen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments, also der demokratisch und der Europäischen Rat von mir aus auch, also der demokratisch legitimierten Organe der Europäischen Union. Ja, ist so, gerechtfertigt wird das immer mit dem übergroßen Sachverstand der Banker. Nun kann man sich ja fragen, ob das richtig ist. Juristisch ist es ein Problem, anders als zum Beispiel als beim Datenschutzbeauftragten. Der ist auch unabhängig, er trifft aber keine Entscheidungen, die direkte Folgewirkungen für die Menschen haben. Er kann monieren, dass Gesetze nicht vernünftig eingehalten werden, gegen den Datenschutz verstoßen wird. Das kann man dann abändern, aber er kann es nicht selber gewissermaßen. Nehmen wir den emanzipatorischen Begriff der Demokratie. Den Anfang machte Rousseau mit dem berühmten Satz, der Mensch ist frei geboren und überall ist er in Ketten. Und an anderer Stelle dann im Gesellschaftsvertrag, das ist der erste Satz im Gesellschaftsvertrag, an anderer Stelle geht es dann weiter, das den Gesetzen unterworfene Volk muss deren Urheber sein. Das ist ja was ganz anderes. Nicht das Volk wählt dann diejenigen, die herrschen dürfen und die Gesetze verabschieden dürfen, sondern es muss der Urheber sein. Thomas Jefferson, der berühmte Vater der amerikanischen Verfassung, hat geschrieben, alle Menschen und alle Arten von Menschen auf dieser Welt besitzen das Recht der Selbstregierung. Was immer Rousseau unterstellt wird, hat in Wirklichkeit der Amerikaner geschrieben. Sie erhalten es mit ihrem Dasein aus der Hand der Natur. Individuen üben es durch ihren persönlichen Willen aus. Menschengruppen üben es durch Mehrheitsbeschlüsse aus. Denn das Gesetz der Mehrheit ist das natürliche Recht jeder menschlichen Gesellschaft. Selbstregierung und Selbstgesetzgebung hatten wir schon. Dann der alte Kant. Vielmehr ist meine äußere rechtliche Freiheit so zu erklären, sie ist die Befugnis, keinen äußeren Gesetzen zu gehorchen, als zu denen ich meine Bestimmung habe geben können. Ähnlich wie Rousseau, Beistimmung zu den Gesetzen. Und nochmal Kant aus der Metaphysik der Sinnen, das eben war aus dem zum ewigen Frieden. Die gesetzgebende Gewalt kann nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen, denn da von ihr alles Recht ausgehen soll, so muss sie durch ihre Gesetze schlechterdings niemand Unrecht tun können. Also wer über sich selbst beschließt, tut sich selbst kein Unrecht, ist zentrales Argument von Kant. Nun ist es, wenn jemand etwas gegen einen anderen verfügt, immer möglich, dass er ihm dadurch Unrecht tue, nie aber in dem, was er über sich selbst beschließt. Also da ist das Argument erst. Also kann nur der übereinstimmende und vereinigte Wille aller, sofern ein jeder über alle und alle über einen jeden das eben dasselbe beschließen, mithin nur der allgemein vereinigte Volkswille gesetzgebend sein. Wieder die Selbstgesetzgebung unter Bedingung des allgemeinen und gleichen Gesetzes und der mindestens einigermaßen Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger. Und dann noch Hans Kelsen, der berühmte Begründer der positivistischen Schule und Vater der österreichischen Verfassung von 1918. In der Idee der Demokratie und von ihr, nicht von der ihr mehr oder weniger angenäherten politischen Wirklichkeit soll zunächst die Rede sein, vereinigen sich zwei Postulate unserer praktischen Vernunft, drängen zwei Urinstinkte des geselligen Lebenswesens und Lebewesens nach Befriedigung. Fürs Erste die Reaktion gegen den aus dem gesellschaftlichen Zustand fließenden Zwang, der Protest gegen den fremden Willen, dem sich der eigene beugen muss, gegen die Qual der Heteronomie. Es ist die Natur selbst, die sich in der Forderung der Freiheit gegen die Gesellschaft aufbäumt. Die Last fremden Willens, die soziale Ordnung auferlegt, wird umso drückender empfunden, je unmittelbarer im Menschen das primäre Gefühl des eigenen Wertes sich in der Ablehnung jedes Mehrwertes eines anderen äußert. Je elementarer gerade dem Herrn, dem Befehlenden gegenüber, das Erlebnis des zum Gehorsam Gezwungenen ist. Er ist ein Mensch wie ich, wir sind gleich. Wo ist also sein Recht, mich zu beherrschen? So stellt sich die durchaus negative und tief innerst antiheroische Idee der Gleichheit in den Dienst der ebenso negativen Forderung der Freiheit. Kelsen vom Wesen und Wert der Demokratie. Demokratie wird von diesen Aufklärern, Kelsen zähle ich auch noch dazu, vielleicht ein bisschen spät, historisch als Selbstgesetzgebung, als Selbstbestimmung aus dem Gedanken der Freiheit entwickelt und es ist eben das Gegenteil von Heteronomie oder Fremdbestimmung. So verstehe ich alle diese Ausführungen. Und dann wird es natürlich, kommen wir wieder zurück. Was ist jetzt die Selbstgesetzgebung? Kant hatte natürlich vor allen Dingen erstmal die politische Selbstgesetzgebung im Auge. Aber man kann natürlich auch die Gesetzmäßigkeiten so verstehen, dass es gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten sind. Durch die Gesellschaft geschaffene Gesetzmäßigkeiten. Für uns dann wieder interessant natürlich ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Also die Abwesenheit von Fremdbestimmung, der aufklärerische Begriff als Selbstbestimmung, umfasst die Selbstgesetzgebung gegenüber den gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Auch die sollen eigentlich dem Willen des vereinigten Volkes untergeordnet werden. So interpretiere ich den emanzipatorischen Begriff der Freiheit. Es ist die tendenzielle Aufhebung von Fremdherrschaft, tendenziell, weil man es möglicherweise nicht vollständig beseitigen kann. Es ist Demokratie nicht nur die Organisationsform des Staates, sondern es ist die Organisationsform der Gesellschaft. Es ist rekursiv, es bezieht sich zurück auf diejenigen, die ihren Willen äußern. Sie geben das nicht nur einfach ab. Und es wird gestellt mit Bezug auf die Frage der Politik, wie wollen wir leben? Also Politik ist die soziale Auseinandersetzung, so würde ich das definieren, um die Frage, wie wollen wir leben? Und dazu gehört natürlich auch, unter welchen ökonomischen und ökologischen Bedingungen wollen wir leben? Und das bei freier und gleicher Teilhabe, auch das ist sozusagen Voraussetzung der Demokratie, dass gleiches Wahlrecht, gleiche Teilhabe besteht. Die Folgerung ist relativ klar, die Gesetzmäßigkeiten der Finanzmärkte sind mit der Selbstgesetzgebung nicht vereinbar. Das ist Heteronomie oder Fremdherrschaft. Es ist kein Primat der Politik und keine Demokratie. Oder anders gesagt, die Kritik an Merkel war richtig. Aus diesem Gesichtspunkt der Demokratie, marktkonforme Demokratie, ist keine Demokratie. Jetzt kann man zwei Einwände entgegenhalten. Hayek, alter liberaler Vordenker, würde wahrscheinlich sagen, die Wirtschaft entfaltet sich nur ohne politischen Einwirkungen. Das ist dann auch das neoliberale Credo, würde ich das nennen. Und sagt, wenn die Politik sich einmischt, funktioniert eben die Demokratie nicht. Aber das ist wieder Gegenaufklärung. Er nimmt es raus aus dem Vereinigten Volkswillen. Da soll sozusagen ein Bereich vor sich hin wirken und bestimmen, wie, unter welchen Bedingungen die Menschen leben, also die Politik bestimmen, der nicht demokratisch bestimmt wird, der außerhalb steht. Oder wir nehmen Luhmann, den berühmten Bielefelder Soziologen, den muss ich natürlich auch immer zitieren. Die Differenzierung der Systeme macht politische Steuerung auch der Finanzmärkte unmöglich oder jedenfalls ausgesprochen schwierig, weil die einzelnen Subsysteme der Gesellschaft unterschiedliche gesellschaftliche Codes entwickelt haben, die Wirtschaft die Politik nicht versteht oder nur schwer versteht, nur als Rauschen wahrnimmt und dass sie dieses Rauschen irgendwie verarbeitet. Steuerung und ein Zentrum gibt es nicht, ein Primat der Politik gibt es nicht. Keine Selbstgesetzgebung, sondern man unterwirft sich den Selbstdifferenzierungen der Systeme, der gesellschaftlichen Subsysteme. Naja, es gibt jetzt den empirischen Gegeneinwand aus dem, was ich oben gesagt habe. Offensichtlich hat das zwischen 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, und mindestens 1973 relativ gut geklappt, die Finanzmärkte zu regulieren, ohne dass die Ökonomie völlig zusammengebrochen ist. Man könnte sogar das Gegenteil behaupten. Die Ökonomie ist viel besser prosperiert unter regulierten Finanzmärkten als nachher. Das war der empirische Einwand. Man könnte auch noch einwenden, eine Fortentwicklung der Gesellschaft, der Demokratie ist unter Bedingungen der Globalisierung nicht möglich. Das ist das, was in den 80er Jahren insbesondere diskutiert wurde. Der Nationalstaat ist nicht mehr steuerungsfähig. Das ist sozusagen der ökonomische oder soziologische, der politologische Einwand, während die Soziologie, Luhmann hat das sozusagen noch hypertrophiert zu dem Ergebnis, es ist überhaupt keine Steuerung möglich. Also so lese ich ihn jedenfalls. Auch hier ist natürlich ein Problem oder ein Gegenanwalt. Es gibt den Handelskrieg mit China auf einmal. Trump hat ihn angefangen. Biden hat ihn keineswegs aufgelöst, sondern er existiert weiter. Die EU hat ihn gerade auch wieder angefangen mit dem Zöllen auf die Elektroautos aus China. Also da ist offensichtlich doch eine Regulationsmöglichkeit. Vielleicht nicht für sehr kleine Staaten wie Griechenland, aber sicherlich auf europäischer oder US-amerikanischer Ebene. Außerdem, was heißt das? Wenn man sagt, das ist gar nicht möglich, die verstehen sich nicht, hebt man damit die Geltungsansprüche der Demokratie auf, also den normativen Anspruch der Selbstbestimmung? Nein. Also abgesehen davon, dass ich sagen würde, empirisch ist es sowieso nicht haltbar, aber selbst wenn es empirisch zutreffen würde, dass diese Systeme nicht mehr steuerbar sind, muss ich dann das aufgeben zu sagen, ich will es aber trotzdem machen, also kontrafaktisch sozusagen normativ agieren. Und es gibt eben konkrete Instrumente und Vorschläge, wie reguliert werden könnte. Schließlich, wir können uns das nicht leisten im Grunde. Und Luhmann hat das auch relativ spät mal aufgeschrieben, als er ein Buch über ökologische Kommunikation geschrieben hat. Verflixte Kiste, die Ökologie hat keinen eigenen Kommunikationscode, der von den gesellschaftlichen Subsystemen als Rauschen wahrgenommen werden würde und auf denen sie reagieren könnten, dem sie sich anpassen könnten. Das ist ganz fürchterlich und traurig, weil möglicherweise ist damit die ökologische Krise vorgeschrieben. Und dann schreibt er selber, vielleicht ist meine Theorie ja auch nicht wahr, sondern nur sehr elegant, so ungefähr. Also kann man sich es leisten zu sagen, wir können die Finanzmärkte nicht regulieren und verzichten dann erst darauf, wir können die Märkte nicht regulieren und verzichten darauf angesichts der ökologischen Krise oder der ökologischen Probleme. Die Politik hat jedenfalls bis vor kurzem deutlich in eine andere Richtung gezeigt. Die EU-Kommission hat wesentliche Schritte in Richtung ökologischen Umbau vorgenommen, mit Regulierung der Finanzmärkte, mit Industriepolitik, gegen die Verträge übrigens. Dazu noch wieder ein Zitat von Marx: Demokratie und die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln und der ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden, ihm mit dem geringsten Kraftaufwand und unter der menschlichen Natur würdigsten, adäquatesten Bedingung vollziehen. Bei Marx ist das immer noch der Stoffwechsel mit der Natur, immer noch als von Herrschaft geprägt. Macht euch die Erde untertan, so weit war er noch nicht, aber der Stoffwechsel mit der Natur sollte immerhin rational geregelt werden und nicht blinden Gesetzmäßigkeiten der Finanzmärkte, der Ökonomie überlassen werden. So seine Vorstellung, deshalb auch ein Aufklärer. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
Tja, wer da mal die Oberhand gewinnt, ob Demokratie oder Markt, da ist das letzte Wort wohl noch lange nicht gesprochen. Und vielleicht wird es auch einfach immer ein Hin und Her bleiben. Immerhin, wir können dieses Ringen jetzt ein bisschen besser verstehen, dank des Rechtswissenschaftlers Andreas Fisan. Wenn ihr jetzt Lust habt auf noch mehr Wirtschaftsthemen, hört mal rein in unseren Deutschlandfunk Nova Podcast What the Wirtschaft. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Alle 2 Wochen beantworten da unsere Kollegen und Kolleginnen Fragen wie: Wie viel DDR steckt eigentlich in der deutschen Chipindustrie? Oder wie shady ist eigentlich Bargeld? In der aktuellen Folge, kurz vor der Bundestagswahl, geht's da um den Zustand der deutschen Wirtschaft. Die Hosts von What the Wirtschaft haben sich dafür die Automobilbranche angeschaut, warum die gerade in der Krise steckt und auch, was die einzelnen Parteien dazu in ihrem Wahlprogramm sagen. Den Link zum Podcast findet ihr in unseren Shownotes und alle Folgen könnt ihr auch, genauso wie den Hörsaal übrigens, in der Deutschlandfunk-App hören. So, und bei uns geht es in der nächsten Folge um eine weitere mögliche Gefahr für die Demokratie, nämlich darum, dass offenbar viele Menschen in Deutschland das Gefühl haben, ihre Meinung nicht mehr frei sagen zu können und das, obwohl Deutschland in den internationalen Rankings zur Meinungsfreiheit total gut dasteht und auch immer wieder besser wird demnach.
Warum glauben die Bürger eigentlich, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei sagen können? Was sind Tabuthemen? Und vor allem, wer ist es denn eigentlich, der sie einschränkt? Meinungsfreiheit herrscht dann, wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass sie sanktioniert werden, wenn sie sagen, was sie denken, und wenn die Kosten dafür auch relativ gering sind. Nur weil vielleicht in der liberalen Demokratie die Kritiker nicht gleich ins Gefängnis kommen, heißt nicht, dass es nicht Mechanismen gibt, die genauso einen Einfluss haben können auf die Meinungsfreiheit. Wenn Bürger sagen, ihnen ist das zu teuer, sie fühlen sich nicht frei, dann sollte man das ernst nehmen.
Ja, das machen wir. Wir gucken uns das im nächsten Hörsaal genau an. Hört dann wieder rein, es wird spannend. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, passt auf euch auf und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.